Arbeit. Aber bevor es dazu kam, hatte er erhebliche Mühe, um die Mission in der Mitte der Gemeinde einzupflanzen, um ja, nach außen gehen zu können. Er hatte erhebliche Mühe, der Gemeinde begreiflich zu machen, dass Mission auch Auftrag der Gemeinde ist. William Carey hatte den Beruf des Schuhmachers erlernt. In Schottland war er unterwegs. Und als Gott ihn dann berufen hatte, hatte er zunächst eine theologische Ausbildung gemacht an einer Bibelschule, ist Pastor einer Baptistengemeinde geworden, irgendwo so im schottischen Hinterland, auf dem Land, weit ab von den Metropolen der damaligen Zeit. Und während seines Dienstes in der Gemeinde hat er sich beschäftigt mit der Bibel, das ist logisch, aber insbesondere mit dem, wie Jesus unterwegs war, Evangelientexte, die Texte der Apostelgeschichte, das hat ihn fasziniert, zu sehen, wie dieser Glaube, der durch Jesus Christus in die Welt gebracht wurde, wie er Jünger berufen hat, wie aus kleinen Anfängen eine große Bewegung geworden ist im Laufe des Neuen Testaments im ersten Jahrhundert. Und was ihn auch fasziniert hat, waren die Reiseberichte von James Cook, dieser englische Captain, der im Auftrag der Queen damals die Weltmeere bereist hat und ab und zu mal Reiseberichte nach Hause geschickt hat. Das hat ihn fasziniert. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte und in den Reiseberichten hat William Carey, ja man könnte sagen, Weite getankt. Das hat ihm den Horizont erweitert. Und er hat sich gefragt, wie können wir als Gemeinde missionarisch unterwegs sein? Nicht nur vor Ort, sondern, wie das eben schon angeklungen ist, über den Tellerrand hinausdenken. Wie können wir Weltmission in den Blick bekommen? Tja, im evangelischen Lager der damaligen Zeit, so im 17., 18. Jahrhundert, war das keine Selbstverständlichkeit, dass Mission etwas ist, was die Gemeinde unmittelbar betrifft, dass sie zum Auftrag der Gemeinde gehört. Die Reformatoren, die waren der Meinung, Mission, wenn sie über die Grenzen hinausgeht, ist eigentlich eine außenpolitische Angelegenheit, da soll sich der Staat drum kümmern. Tja, der Staat hat aber keine Interessen, zumindest die evangelisch geprägten, die protestantisch geprägten Staaten, die hatten keinen Einfluss auf Regionen außerhalb Europas. Fatal war auch, dass es ausgerechnet Theologen waren, Superintendenten, maßgebliche Leute in den evangelischen Kreisen, die der Meinung waren, Mission ist eigentlich ein Ding aus alter Zeit, das ist schon längst gelaufen. Jesus hat damals den Jüngern den Missionsauftrag erteilt, die haben das erledigt, die haben nach gutem Wissen und mit ihren praktischen Möglichkeiten das Evangelium außerhalb der Grenzen Israels hinausgetragen und der Rest, das ist Gottes Sache. Wir sind kirchenpolitisch machtlos. Wir sind Leute aus dem Hinterland. Es wäre Anmaßung zu denken, dass es unser Job wäre, die Grenzen zu sprengen und das Evangelium in die Welt hineinzutragen. Und als William Carey dann gemerkt hat, die Gemeinde macht nicht so richtig mit, das ist also ziemlich schwierig, diesen Leuten Beine zu machen in der eigenen Gemeinde, und das ist so. Die Missionsgeschichte zeigt, dass der Missionsgedanke oftmals in den Gemeinden selbst, in den kirchlichen Strukturen, nicht aufleben konnte. Und William Carey hatte dann die Idee, wenn das in der Gemeinde nicht funktioniert, dann gründe ich eben eine Missionsgesellschaft, die sich so ein bisschen außerhalb der Gemeinde, neben der Gemeinde platziert, und ich versuche da die Dynamik der Weltmission zu platzieren. Und er hatte ein paar Freunde gefunden, einige befreundete Pastoren aus der Nachbarschaft, die auch seiner Meinung waren, die sich seiner Idee anschlossen. Die meisten sagen, William, du bist ein Spinner. Weltmission, von Schottland aus, vom Hinterland aus, das funktioniert nicht. Die anderen fanden das eine geniale Idee, zu sagen, die Zeit ist reif, einen weltmissionarischen Aufbruch zu starten. Hinzu kam, dass die Theologie der damaligen Zeit von Johannes Calvin geprägt war, und die besagte einfach, es gibt eine doppelte Vorherbestimmung. Gott hat also diejenigen, die an ihn glauben werden, schon irgendwie vorsortiert, und die das nicht tun werden, die kennt er auch schon. Und was ist es an uns, dass wir uns in die Pläne Gottes einmischen und versuchen, den Laden aufzumischen? Gott braucht, um Mission in der Welt zu treiben, braucht er keine abenteuerlustigen Leute. Er braucht keine Gemeinde, die irgendwelche Strukturen erfinden, um Weltmission zu treiben. auf ihre Tagesordnung zu setzen. Wir sehen also, William Careys Weg in die Weltmission war mit erheblich vielen Steinen und Hindernissen gepflastert und die kamen ausgerechnet aus der Gemeinde. Anfang Oktober, wir schreiben das Jahr 1792, war es dann soweit, dass es zur Gründung einer Missionsgesellschaft kam. Es war die erste moderne Missionsgesellschaft, eine baptistische Missionsgesellschaft, die uns heute noch als Vorbild dient in der Art und Weise, wie sie unterwegs war, wie sie sich organisiert hat. Und ausgerechnet in dieser Zeit, wo diese Entscheidung fiel, ist William Carey auf einen Text gestoßen aus dem Alten Testament. Und diesen Text schauen wir uns gemeinsam an. Er steht in Jesaja 54, die Verse 2 und 3. Ein Text aus dem Alten Testament, der William Carey ja die Grundlage geboten hat, die Motivation geliefert hat, sich für die Weltmission zu engagieren. Und dort heißt es: Mach dein Zelt größer. Spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen. Verlängere die Seile und schlag die Zeltpflöcke fest ein. Denn nach Süden und Norden wirst du dich ausbreiten. Deine Kinder werden das Gebiet fremder Völker in Besitz nehmen und die verwüsteten Städte besitzen. Das sind starke Worte. Worte aus dem Mund des Propheten Jesaja, die wir dort finden in seinem Buch. Und das waren Worte, die die Aufmerksamkeit der Zuhörer der damaligen Zeit auf sich zogen. Es waren Worte gesprochen in einer der schwierigsten Situationen der Geschichte des Volkes Israel. Denn das Volk Israel befand sich zur damaligen Zeit im babylonischen Exil, befand sich nicht in der Heimat, war nicht Herr seiner selbst. Ich möchte einen ersten Punkt nennen, was wir hier entdecken können. Gottes optimistische Strategie weist den Weg aus der Krise. Gott ergreift die Initiative. Das war damals so, das ist heute so. Wenn wir den Aufbruch wagen wollen, dann ist es immer, weil wir Gott entdecken, weil wir Gottes Vision, weil wir seinen Plan entdecken und sich ihm anschließen. Gott hat Großes vor. Das zeigen diese Worte. Dann, gerade dann, wenn die Spielräume von uns Menschen eng werden, entfaltet Gott seine großartige Macht. Nach der scheinbar verlorenen Zeit im Exil, und die dauerte immerhin so 7 Jahrzehnte, richtet Gott durch den Propheten mutmachende Worte an das Volk und sagt: Aufbruch ist angesagt. Die Juden waren gedemütigt worden. Sie hatten Jerusalem, ihre Hauptstadt, verloren. Und was noch viel schlimmer war, der Tempel war nicht mehr zugänglich für sie. Ihr Heiligtum, wo sie gewohnt waren, hinzupilgern und den Gott Israels, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, dem sie ihre Existenz zu verdanken haben, die Anbetung dieses Gottes, die konnte nicht mehr im gewohnten Rahmen stattfinden. Ihr Land war von fremden Völkern besetzt worden. Ihre Häuser waren zerstört. Die Propheten, die vor der Zeit des Exils sich ans Volk gewandt haben, die hatten sich den Mund fusselig geredet, als sie versucht haben, das Volk wieder geistlich zu erneuern, wieder auf die Spur zu bringen, und die sich kritisch geäußert haben: Ihr seid den Geboten Gottes gegenüber ungehorsam geworden. Und weil sie den Dreh nicht gekriegt haben, nahm das Schicksal seinen Lauf. Es kam, wie es kommen musste. Auf der weltgeschichtlichen Bühne im Osten haute sich etwas außenpolitisch zusammen, die ganze Situation auf den Kopf stellen würde. Die Babylonier waren inzwischen zur Weltmacht aufgestiegen und hatten ihren Einfluss bis an die Mittelmeerküste ausgedehnt. Und sie begannen, die Völker, die ihnen in die Quere kamen, zu unterwerfen. Und das geschah auch so, dass sie die Elite der jeweiligen Länder gefangen weggeführt haben, ins Exil gebracht haben und so den Ländern ihre politischen Kräfte geraubt haben. 7 Jahrzehnte. Israels Elite, das Volk in babylonischer Gefangenschaft. Die Leute dachten: Hier hängen wir jetzt und wer weiß, wann wir da wieder rauskommen. Doch die Weltgeschichte dreht sich weiter, weil Gott über der Weltgeschichte steht und Möglichkeiten hat, in der Weltgeschichte etwas zu bewegen. Die Perser hatten inzwischen von den Babyloniern die Macht übernommen, das Ruder der Macht. Und Gott zeigt, was es aus seiner Sicht bedeutet, weite Räume zu schaffen, das Zelt größer zu bauen, die Seile länger zu spannen. Denn Gott ist souverän. Wenn wir denken, das ist ein hoffnungsloser Fall, aus dieser Kiste kommen wir nicht mehr raus, hat Gott Möglichkeiten, Türen, Auswege zu schaffen. Er ist auf der weltgeschichtlichen Bühne, in der Weltpolitik missionarisch unterwegs. Das schafft Gott. Er setzt seine Pläne um. Ob sein Volk mitmacht oder nicht, ob wir diesen Horizont begreifen oder nicht, Gott ist unterwegs. Und ausgerechnet einen nichtjüdischen Herrscher, den Kyros, den Perser, den beruft Gott. Dem setzt er Gedanken in den Kopf, die ihn dazu bringen, die Außenpolitik zu verändern und auf Fürsprache durch Nehemia dem Volk die Rückreise in ihre Heimat zu ermöglichen. Aus der Enge des Exils wird die Perspektive, entsteht eine weite Perspektive, wieder zurückzukehren ins eigene Land, nach Judäa, ins Land der Väter. Das steht auf der Agenda und Gott hat das möglich gemacht, weil er Weite schafft. Ihr werdet in euer Land zurückkehren. Ich, euer großer Gott, der euch schon aus Ägypten herausgeführt hat. Ich sorge dafür, dass ihr zurückkehren könnt. Ich sorge dafür, dass der Wiederaufbau gelingt. Ich, euer Gott, ich mache euch Mut, groß zu denken und groß zu handeln. Ihr werdet eure Städte wieder aufbauen, eure Häuser, die Hauptstadt, den Tempel. Ihr werdet wieder einen Einfluss gewinnen in der Region. Der Wiederaufbau, der soziale, der wirtschaftliche Aufschwung, er wird gelingen. Ihr werdet euch ausdehnen nach Süden und Norden. Denkt groß, plant groß, weitet euren Blick. Das ist Gottes Sicht auf diese Welt. Und so fängt Weltmission an. Mach dein Zelt größer, spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen. Das Bild vom großen Zelt war für jeden, der mit der jüdischen Tradition vertraut war, ein bekanntes Bild. Die Gedanken gingen automatisch zurück in die Zeit, als das Volk unterwegs war von Ägypten ins verheißene Land nach Kanaan. Und mitten auf dieser Reise kommt Gott auf die Idee, dem Mose mitzuteilen, Mensch, ich brauche ein großes Versammlungszelt. Frag deine Leute, was die so an Material zusammenbringen können. Schlachtet ein paar Tiere, die ihr mit so genommen habt, dass wir Felle bekommen, dass wir ein Zelt aufstellen können. Die Stiftshütte, ein Versammlungszelt, wo ihr die Bundeslade aufstellt, die 10 Gebote, wo ich euch als euer großer Gott, als der Befreier begegnen möchte. Ein großes Zelt. Und das mussten sie jetzt auch noch mitschleppen, von einer Oase zur anderen. Gott wohnte in einem Zelt mitten unter seinem Volk, während des Exodus, während der Durchquerung der Wüste. Und das Zelt ist auch ein Bild dafür, dass Gott nicht nur mitten unter seinen Leuten wohnt, da, wo wir uns befinden. Und damit macht er etwas deutlich, was Mission bedeutet. Gott schafft Räume, er schafft Begegnungsmöglichkeiten, damit er uns da begegnen kann, wo wir sind. Das ist Mission. Dass wir uns aufmachen, um Menschen die Möglichkeit zu geben, Gott zu begegnen in ihrem Alltag, in ihrer Situation. Zelt ist ein Bild für Flexibilität, für Unterwegssein. Mission kann man nicht in festen Häusern veranstalten. Dazu braucht man die Mentalität eines Zeltes, was man aufbauen kann, was man wieder einreißen kann, was man woanders hinschleppen kann und dort aufbauen kann, wo es gebraucht wird. Unser Leben, unsere Häuser sollen offen sein, bereit für Gäste, für Fremde. Dein Kopf und dein Herz muss Weite tanken. Es soll groß sein, damit Gottes weitreichende Gedanken, die unsere Perspektiven sprengen, Raum gewinnen können in unseren Köpfen, damit unsere Vorstellungen gesprengt werden, unser Herz weit wird, damit es unsere Füße beweglich machen kann. Gott möchte in unserem Leben, in unseren Gemeinden diese Weite der Weltmission platzieren und uns mitnehmen auf die Reise. Verlängerte Seile, schlag Zeltpflöcke fest ein. Jedes große und mit langen Seilen versehene Zelt braucht Halt, braucht ja, Heringe, Verankerungen, die es vor dem Wind, was das Zelt vielleicht beschädigen könnte, schützen kann. Wir brauchen, wenn wir unterwegs sind, durch die Wüsten unserer Zeit, durch die politischen Wirrwarr unserer Zeit, wir brauchen eine feste Verankerung. Wir brauchen weites, großes Denken. Wir brauchen Flexibilität. Wir brauchen aber auch Verankerung in Gott, damit wir nicht umgepustet werden durch die Stürme der Zeit. Schlage deine Zeltpflöcke fest ein in Gottes Vision, in seinem Wort. Die Zelte müssen leicht erweiterbar sein, weil es geht um Expansion. Es geht darum, Leuten Platz zu bieten, die zu uns kommen. Leute, die vom Süden kommen, vom Norden, vom Osten, vom Westen. Der Prophet sagt, deine Kinder werden das Gebiet fremder Völker in Besitz nehmen und die verwüsteten Städte wieder besiedeln. Ja, das in Besitz nehmen von fremden Ländern, das ist in der Missionsgeschichte auch teilweise ein dunkles Kapitel. Wenn wir so an Kolonialismus denken, an imperialistische Methoden, wo die Kirchen auch involviert waren. Aber es geht darum, dass das Evangelium Raum gewinnt, dass die Herrschaft Gottes sich ausbreitet, dass nicht wir mit unserer Kultur, mit unserer Zivilisation andere überfallen, sondern dass das Evangelium Raum gewinnt in den Herzen von Menschen. Wir brauchen einen optimistischen Blick, damit wir zukunftsfähig werden, wenn wir missionarisch in dieser Welt unterwegs sein wollen. Und das hat seinen Preis. Mission hängt auch immer damit zusammen, dass wir unseren Status quo, das, was wir gerade so aufgebaut haben, da, wo wir uns wohlfühlen, aufgeben müssen, aufbrechen müssen. Unser gewohntes Denken, unser Handeln, unsere gewohnten Bahnen, die sind manchmal Gift für Gottes große Pläne. Das Volk jedenfalls, nach den Worten des Jesaja, wusste, auf was es sich einzustellen hat, wenn es zurückkehrt in seine Heimat. Damit komme ich zum zweiten Gedanken. Gott denkt international, Gott denkt global. Und das ist William Carey, der diese Worte damals gelesen hat, Ende des 18. Jahrhunderts, die ihn angesprochen haben, bewusst geworden. Das sind nicht nur Worte, die damals in die Situation eines vom Exil geplagten Volkes hineinsprechen, was den Wiederaufbau, die Rückkehr in die Heimat vorbereitet, sondern es sind Worte, die gelten für jeden, der sich missionarisch aufmacht. Sie sind nicht nur zeitgeschichtlich zu interpretieren, sie haben missionarischen Charakter, die über die damalige Zeit hinausweisen. Und genau das hatte Carey erkannt. Der Geist Gottes hatte ihm diese Worte des Jesajas aufgeschlossen und hatte ihm deutlich gemacht, was es in seiner aktuellen Situation bedeutet. Es hatte ihm Kopf und Herz weit gemacht für die Stunde, die geschlagen hatte, Ende des 18. Jahrhunderts. Überall da, wo Gott mit und ohne sein Volk und seine Gemeinde seine Mission verwirklicht, da geschieht Weltmission. Nicht nur, wo wir uns was ausdenken, wo wir eine zündende Idee haben, sagen, Mensch, das könnten wir doch mal machen bei uns in Münster, in unserer Gemeinde. Wir drucken ein paar Flyer, wir laden Leute ein, wir bieten attraktive Programme. Das sind durchaus legitime Missionsmethoden, die wir nach wie vor anwenden. Aber bei der Mission geht es in erster Linie darum, ein Ohr ganz nah am Herzen Gottes zu haben, damit wir spüren, wo Gott unterwegs ist in dieser Welt. Wo wir uns einfach einklinken müssen, wo wir merken, Mensch, da wo wir hingehen, da wo Gott uns hinruft, da ist er schon längst unterwegs. Wir brauchen ihm nur hinterherzulaufen. Gott ergreift die Initiative, er mobilisiert seine Leute, er wählt Leiter aus, er überschreitet kulturelle und politische Grenzen. Er agiert durch die Zeiten, generationenübergreifend. Heute sind wir es, die wir uns investieren. Und wie damals bei Jesaja, als er sagt, eure Kinder werden das Land in Besitz nehmen. Morgen sind es die Leute der jüngeren Generation, die das aufgreifen, was wir begonnen haben. Und das macht uns gelassen, weil es ist nicht unsere Mission. Wir müssen nicht auf Biegen und Brechen alles hinkriegen zu unseren Lebzeiten. Wir können anfangen, wir können ein Stück beitragen, wir können den Stab weitergeben, weil Gott der Herr seiner Mission ist. Er schickt uns in die von Krisen geschüttelten Räume dieser Welt, um Evangelium zu verkündigen, um zu helfen, dass Gemeinden entstehen, dass Gesellschaften harmonisch gestaltet werden, geistliche und soziale Hilfe anzubieten. Gott denkt groß. Gott handelt groß. Er tut Großes. Wie hörst du ganz persönlich diese Worte von Jesaja? Wenn Gott dir sagt, mach dein Zelt größer. Du, mach dein Zelt größer. Ein größeres Zelt benötigen wir für mehr Leute. Wenn Gott uns Leute über den Weg schickt, um die wir uns kümmern sollen. Spare nicht, lässt Gott ausrichten. Sei großzügig im Umgang mit deinen Ressourcen, mit deinen Möglichkeiten. Bereite dich auf die Zeit vor, wenn die Räume klein werden und Größeres benötigt wird. Denke nicht nur lokal, denke global. Von dir aus gesehen gibt es immer einen Norden und einen Süden. Es gibt einen Osten, es gibt einen Westen. Wir brauchen überall größere Zelte. Denn Gott möchte seine Herrschaft ausbreiten. Und es ist diese missionarische, expansive Strategie unseres großen Gottes, an den wir glauben und dem wir folgen. Es wird die Zeit kommen, da werden auch die frommen Leute ihre Blicke weiten müssen. Ihre Theologie wird sich ändern müssen, wird neue Perspektiven entwickeln müssen. Wir müssen uns anpassen mit unserer kleinen Denkweise, mit unseren eingeschränkten Möglichkeiten an die großartigen Perspektiven Gottes, an seine Möglichkeiten. Und die Propheten, die späten Propheten im Alten Testament, die haben damals damit schon begonnen, als sie davon sprachen, dass es einen Knecht Gottes geben wird, der zu den ganzen Nationen, auch zu den nichtjüdischen Völkern geschickt werden wird. Die Propheten reden davon, dass es eine Mission zu erfüllen gibt unter den Völkern, die auf den fernen Inseln wohnen. Es geht nicht nur um Judäa, es geht nicht nur um Jerusalem. Gott muss unsere Theologie erweitern, unsere Horizonte aufbrechen, unsere Handlungsspielräume erweitern. Die Propheten damals nahmen die Welt der Nationen ins Visier. Und heute? Mission ist hier und da in Misskredit geraten. Viele Zeitgenossen, ob Christen oder Nichtchristen, haben Vorbehalte gegenüber diesem kulturzerstörenden Unternehmen der Mission. Oder sie scheuen sich zu engagieren in den komplexen globalen Zusammenhängen dieser Welt. Sie sagen, die Welt ist viel zu kompliziert geworden. Die Welt mit ihren politischen und wirtschaftlichen, entwicklungspolitischen, ethnischen Auseinandersetzungen und Zerreißbogen. Die Welt ist voller Konflikte. Und das beobachten wir ja ganz allgemein in der Gesellschaft. Da, wo wir den Gedanken der Globalisierung zu stark forcieren, gibt es eine Gegenbewegung, die wir mit dem Begriff Heimat zum Ausdruck bringen. Weil die Menschen den Eindruck haben, wir kriegen es nicht mehr. Wir haben das Gefühl, uns entkleiden diese Dinge, das, was da global passiert. Es gibt irgendwelche Player, tausende von Kilometern von uns entfernt, die mein Schicksal bestimmen. Davor habe ich Angst. Ich ziehe mich wieder in meine Räume zurück, in das, was ich kenne, in meine Heimat. Und das auszuhalten, diese Spannung auszuhalten, das bedeutet Weltmission. Aus dem Bekannten, aus den Räumen, wo ich mich wohlfühle, auszubrechen und mich in die Welt hineinkatapultieren zu lassen, die von Spannungen geprägt ist. Mission geschieht, ja, auch vor unserer Haustüre, denn da fangen die Spannungen an. Und sie weitet sich aus bis an die Enden der Welt. Es geht nicht nur darum, dass wir unseren Kleingarten zu Hause bewirtschaften, sondern es auch wagen, in die großen Prärien dieser Welt vorzudringen, um dort Wiederaufforstung zu betreiben. Es geht nicht um ein erst das und dann das andere, erst zu Hause was tun und wenn das erledigt ist, dann wagen wir den Schritt nach außen. Es geht bei Gott immer um ein sowohl als auch. Sowohl zu Hause als auch in der Nachbarschaft. unter unseren eigenen Leuten, aber auch unter denen, die aus einer anderen Kultur kommen. Die Leute im eigenen Land, aber auch die Leute, die in anderen Ländern unterwegs sind. Da draußen gibt es eine Welt, Nähe und Ferne, Heimat und Fremde zugleich. William Carey, der Schuhmacher, der Baptistenmissionar aus Schottland, der hatte das begriffen. Dem hatte Gott das Herz aufgemacht. Der hatte Lunte gerochen, hatte sich hartnäckig durchgetankt, gegen die Kritiker durchgesetzt. Er hatte seine missionarischen Schuhe besohlt, inspiriert durch das biblische Wort aus Jesaja 54. Und er sagte sich, wenn da draußen schon auf den Weltmeeren, in den fernen Kontinenten, weit weg von Schottland, Abenteurer unterwegs sind und versuchen im Namen unseres Königshauses die Welt zu entdecken, von Nord bis Süd, warum hocken wir noch hier, wir als Christen? Das konnte er nicht begreifen. Das hat ihm auch diesen Drive gegeben, diese Motivation gegeben, zu sagen, okay, ich schaffe diese Struktur, ich baue eine Missionsgesellschaft. Und jetzt hätte der Mann ja sagen können, Mensch, ich bin angesehener Pastor in meiner Gemeinde, ich habe jetzt mein Ziel erreicht, da gibt es jetzt diese Missionsgesellschaft und ich bin auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, jetzt suche ich mal ein paar junge Leute, die jetzt das Ganze konkretisieren. Reise durch die Lande und rekrutiere junge Missionare, die das dann mit Leben füllen. Pustekuchen. William Carey war der Erste, der sich als Kandidat auf die Liste der neuen Missionsgesellschaft eingeschrieben hat. Er hat ein paar Mitstreiter gefunden. Und bevor er sich dann aufmachen konnte, nach Südindien zu reisen, gab es einige Probleme zu lösen. In der Familie, in der Gemeinde, die ihn nicht gehen lassen wollten. Seine Frau hatte zunächst nicht diese Perspektive, diesen Elan verspürt wie der Mann William. Damals hatten die Männer vielleicht noch eine andere Stellung, er hat sich dann durchgesetzt. Vielleicht nicht so eine gute Strategie für uns heute. Man sollte das schon gemeinsam hinkriegen, ja, und gemeinsam unterwegs sein. Wir, Christian und ich, wir haben in der Zeit, wo wir unsere Freundschaft begannen, in unserer Verlobungszeit, war das für uns ein gemeinsames Thema. Und wir haben uns gemeinsam angemeldet bei unserer Missionsgesellschaft, haben gemeinsam die Dinge durchgedacht. Und das ist so wertvoll, wenn man gemeinsam an einem Strang ziehen kann und kann so das Auf und Ab in einem langjährigen Missionsdienst dann gemeinsam schaukeln, sich unterwegs Stütze sein. Zum Schluss ist seine Frau doch mitgereist. Wir haben die nötigen Gelder für die Überfahrt nach Indien haben sie aufgetrieben und mit einigen Weggefährten haben sie sich aufgemacht nach Serampore, das war im Süden Indiens. Und dort ist William Carey mit seinem Team 40 Jahre geblieben. 40 Jahre. Also, der Rest seines Lebens, die besten Jahre seines Lebens, gehörten diesem missionarischen Auftrag weit weg von Schottland, weit weg von seiner Heimat. Der war Evangelist, der war Gemeindegründer, der hat Colleges gegründet, der war ein Biologe, hat sich für die Pflanzenwelt seiner Umgebung interessiert, er war ein hervorragender Linguist, der die Sprachen seiner Umgebung erforscht hat, Grammatiken, Wörterbücher mit entworfen hat, von dem man heute noch profitiert. Das finde ich faszinierend. Dass da nicht nur einer eine Idee hat und sagt, Mensch, ich lasse mich mal von Gottes Wort inspirieren und sagt, Mensch, das ist aber auch wahr. Gott, du hast auch recht. Und dann bleibt es dabei. Vieles, was wir an Erkenntnis gewinnen, sagen wir, ja, Gott, du hast recht, das ist wahr und das kann ich ja auch mit deinem Wort belegen. Da kann ich ja gar nichts gegen sagen. Aber darum geht es nicht im entscheidenden Punkt. Entscheidend geht, dass dass die Sachen rund werden in unserem Leben. Und rund werden sie dann, wenn das, was wir erkennen, so viel Kraft entwickelt, dass unsere Herzen voll werden, weit werden und dass unsere Füße in Bewegung kommen. Dann hat Gott sein Ziel erreicht in unserem Leben. Und das finde ich so vorbildlich, so faszinierend bei William Carey, dass das der Fall gewesen ist. Gott hat ihn eine Idee geschickt, die ihn unruhig gemacht hat. Er hat sich auf die Suche gemacht. Er hat nach einer Verankerung in seinem Wort gesucht und hat sich senden lassen. Schottland hat ihn nie wieder gesehen. Und selbst dann, als es schwierig wurde in der Missionsarbeit mit den Kolonialbehörden und dann die nachfolgende junge Generation der Missionare, die William Carey gesagt haben, das macht man heute nicht mehr so, ist er nicht weggelaufen, sondern ist da geblieben, hat sich in den zweiten Rang zurückgezogen. Missionare brauchen diese weiten Räume, brauchen diese langen Seile. Wenn Missionare das Gefühl haben, in engen Zelten hausen zu müssen, dann entsteht in ihnen der Wunsch, das Lager zu verlassen und die Gemeinschaft mit fremden Kulturen, mit fremden Völkern zu suchen. Enge Räume sind Theologien, die zu kurz greifen, weil sie Gottes Mission nicht genügend berücksichtigen. Und diese Theologien sind in der Mehrzahl. Enge Räume sind auch Strategien, die dazu führen, dass fromme Organisationen zu wenig kooperieren. Man sucht immer nach dem Proprium, ja, das, was uns so ausmacht. Und man denkt viel zu wenig daran, gemeinsam die Talente zusammenzufügen, um Gottes Ziele gemeinsam zu erreichen. Enge Räume sind zu viele Leute, die nach Sicherheit und wohligen Räumen fragen. Zu wenig Leute, die danach fragen, wo ihr Einsatz wirklich benötigt wird. Viele Studenten fragen mich, warum geht ihr nach Mali? Ihr habt doch jetzt da schon ein paar Jahrzehnte verbracht, die besten Jahre, könnt ihr jetzt nicht mal zu Hause bleiben. Warum sucht ihr immer noch Leute, die nach Mali oder in andere Länder Afrikas oder Asien gehen? Gibt es nicht mittlerweile in Deutschland genug zu tun? Ist Deutschland nicht zu einem Missionsland geworden? Natürlich, Mission gibt es überall. Ein Schritt nach außerhalb dieses Hauses und Mission beginnt. Das ist ohne Frage richtig. Aber in Deutschland gibt es sehr viel Potenzial an ausgebildeten Leuten, an Gemeinden, die, wenn sie in die Pötte kämen, ihre Umgebung mit dem Evangelium erreichen könnten. Und diese Potenziale gibt es in vielen Gegenden der Welt nicht. Deswegen sind wir nach wie vor in Mali unterwegs. Weite Räume entstehen da, wo Gott uns das aufs Herz legt und sagt, da ist dein Platz, wo Gott unseren Horizont weiten darf, wo in uns eine Mentalität entsteht, wo wir uns wie Nomaden fühlen, die ihre Zelte abbrechen, sich aufmachen, unterwegs sind, die weiter riechen, die neue Wege gehen in Gottes chaotische, in Gottes geliebte Welt. Wir verlassen das Exil. Wir verlassen unsere begrenzten Erfahrungen. Wir brechen aus. Wir lassen uns von Gottes Ideen beschenken, damit mehr Menschen in unseren Zelten Platz finden. Und deshalb ist William Carey ein faszinierender Typ. Er hat sich gegen den Widerstand der Ortsgemeinden durchgesetzt, hat sich die Freiheit genommen, andere Strukturen zu schaffen. Er ist strategisch neue Wege gegangen. Er ist selber losgegangen, hat nicht nur gesagt, man sollte, man müsste, man könnte doch mal dies und jenes. Er hat selber angepackt. Er blieb nicht zu Hause, trotz familiärer Spannungen. Er ist geblieben. Und das Motto aus Jesaja 54, das hat ihm Auftrieb gegeben. Das hat ihn motiviert. Dieses Wort von der Weite, von dem weiten Raum, von den großen Zelten, von den langen Seilen, die Gott uns lässt, um in dieser Welt unterwegs zu sein. Vergiss bei allem nicht, dein Leben in Gott anzubinden, zu verankern. Dann wird es gelingen, Weite zu tanken im Auftrag Gottes. Amen.